Wir sprechen hier im Podcast ja sehr häufig über die Herausforderungen bei der Transformation zur Elektromobilität mit allen ihren Facetten und Höhen und Tiefen. Allerdings das vor allem ja aus dem Blickwinkel von Deutschland, also mit der deutschen Brille.
Ja, dabei lohnt sich auch ab und zu einen Blick über die Grenze zu werfen, zum Beispiel in die Schweiz, was wir heute tun wollen. Wie man dort über Elektromobilität denkt und auch wie man da an der Umsetzung arbeitet, besprechen wir mit unserem heutigen Gast, Volker Fröse. Und los geht's. Ja, Volker, du lebst jetzt schon eine ganze Weile in der Schweiz und begleitest da praktisch beobachtend oder auch aktiv den Wandel zur Elektromobilität. Wie wird denn oder wurde bisher in der Schweiz dieser Wandel angegangen?
Ja, die Schweiz ist ein bisschen ein besonderer Fall, weil wir haben keine eigene Automobilindustrie. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zu Deutschland. Wir haben zwar eine große Zulieferindustrie, die darf man nicht vernachlässigen, aber wir haben keine eigenen Autobauer. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine Distanz im Vergleich zu Deutschland und das beeinflusst uns schon recht deutlich. Also wir haben auch nicht so diese Markentreue, die man oft kennt und sind dadurch auch offener und wahrscheinlich aufgeschlossener ein bisschen gegenüber neueren Technologien, wobei auch nicht überall. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Regionen mit großen Städten bis zu Bergdörfern und drei Sprachregionen, auch da mit ganz unterschiedlichen Philosophien. Von dem her kann man nicht so den Schweizer an sich nennen, aber in der Tendenz, glaube ich, insgesamt sind die Schweizer ein bisschen aufgeschlossener. Und was man nicht vernachlässigen darf, die Kaufkraft in der Schweiz ist etwas höher. Dadurch auch die Bereitschaft, sich teurere Fahrzeuge zu kaufen. Und gerade am Anfang waren ja die Elektroautos auch ein bisschen teurer.
Wie hat sich das denn konkret geäußert, als es so langsam losging mit den Elektroautos? Das war ja so, ich würde mal sagen, Anfang der 2010er Jahre, wo so Stück für Stück die ersten Fahrzeuge auf den Markt kamen, wo dann auch irgendwie die ersten Ladesäulen aufgebaut wurden. Alles ja meist noch recht zaghaft. Wie ist man auf dieses Thema in der Schweiz ja zugegangen? Wie hat man sich dem genähert?
Ja, ich sag immer gern, wir haben in der Schweiz ein paar Pionierleistungen vollbracht in der Elektromobilität. Ein Thema war in den 80er Jahren schon, wo wir im Tessin, also in der italienisch sprechenden Schweiz, ein großes Pilotprojekt hatten, damals mit umgebauten Fahrzeugen, ich glaube von Renault und Fiat, wurde groß angelegt, die Elektromobilität getestet, war ein recht spannendes Projekt, wurden auch sehr viel Ladeinfrastruktur damals aufgebaut. Man kann es aber nie wirklich vergleichen mit heute, das waren wirklich quasi Steckdosen öffentliche, die aufgebaut wurden. Aber es wurde sehr viel getestet schon, wie alltagstauglich sind die Fahrzeuge, die hatten vielleicht 80 bis 100 Kilometer Reichweite damals. Und wie kann man mit denen fahren? Wir haben sehr viel davon profitiert, auch von Grundlagen, dass wir schon recht früh wussten, wie wollen wir denn die Parkplätze oder die Ladeplätze markieren. Wir wussten schon relativ viel, wo können die idealerweise liegen oder wie muss man das auch rechtlich lösen, dass wir da spezielle Ladeplätze haben. Und ein zweites Beispiel, das zeigt auch so ein bisschen, wo wir früh waren, ist so die Bergdörfer, wie zum Beispiel Saas-Fee und Zermatt, die sehr früh autofrei waren, beziehungsweise autofrei im Sinne nur Elektrofahrzeuge durften da fahren. Das wurde dann auch mal geändert, wo dann mehr kommerzielle Elektrofahrzeuge auch kamen, wurde die Sonderberechtigung geändert von ursprünglich Elektrofahrzeuge erlaubt zu Fahrzeuge mit Berechtigung. Weil da ist, als der erste Tesla dann versucht hat, durch Saas-Fee zu fahren, musste man das anpassen. Aber vielleicht dann noch ganz kurz dazu, unsere Ladeinfrastruktur damals war schon recht gut aufgebaut und das hat auch so ein bisschen getäuscht. In der Schweiz war relativ früh auch eine Online-Karte verfügbar mit Ladeinfrastruktur. Allerdings waren darauf hauptsächlich diese öffentlichen Ladesteckdosen die normalen Haushaltssteckdosen. Man konnte sich da damals registrieren und hat dann einen Schlüssel bekommen, also wirklich einen physischen Schlüssel, mit dem man ein Kästchen aufschrauben konnte, aufmachen konnte und dann konnte man da einstecken.
Das klingt aber auch ein bisschen, oder mich erinnert es etwas an Norwegen, wo ja praktisch auch schon viel so für Standheizung oder sonst wie so Steckdosen in der Fläche installiert sind.
Ja, wir vergleichen uns ja auch gern immer mal wieder ein bisschen mit Norwegen, auch so von der rechtlichen Situation oder EU-Zugehörigkeit, wo wir sicherlich dann die Kurve nicht ganz bekommen haben, ist dann, Norwegen ging es ja dann unheimlich ab, auch mit den Vergünstigungen, wobei waren ja keine Vergünstigungen, sondern eine Verteuerung der Verbrenner. Und da hat die Schweiz nicht ganz mitgespielt. Das ist auch so ein bisschen im schweizerischen Mindset. Wir haben das nicht so gern, wenn man Sachen teurer macht oder wenn man zu sehr beeinflusst. Mhm. Wir gehen da sehr, sehr stark auf die Freiwilligkeit immer. Und oftmals funktioniert das auch kombiniert mit der Kaufkraft ganz gut. Und auch mit dem Willen, so ein bisschen vorne dabei zu sein, trotz aller Traditionen, die wir durchaus auch pflegen.
Jetzt hat man ja so ein bisschen auch aus deutscher Sicht immer so das Gefühl in Deutschland, dass das immer so ein Hin und Her, ein Hoch und Runter. Lang wurde diskutiert, soll in Deutschland eine E-Auto-Förderung einführen. Da hatten andere Länder schon eine an den Start gebracht. In Deutschland gab es dann keine, dann kam doch eine, die wurde dann sogar nochmal erhöht. Dann war sie von einer Nacht auf die nächste war sie schon wieder weg. Und man merkt da nicht so eine richtig so eine Kontinuität. Das Gleiche auch mit der Förderung zum Beispiel elektrischen Bussen und LKWs. Da gab es dann erst einen Förderaufruf, der wurde dann wieder kassiert, weil die Haushalts- oder die Bundesmittel nicht gereicht haben und so weiter und so fort. Also ja, jetzt ist auch wieder spannend, wie es mit der neuen Koalition weitergeht. Wird es ein neues Förderprogramm geben oder nicht? Wie wird das Verbrenner aus angegangen? Also es ist ein stetiges Auf und Ab und ein Hin und Her. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Ist man da auf einem ähnlichen Schlingerkurs oder hatte man da so ein bisschen eine klarere Vision und Marschrichtung?
Ja, da sind wir relativ klar unterwegs. Förderung in der Schweiz wird in aller Regel nicht sehr gerne gesehen. Hat es politisch auch immer sehr, sehr schwierig. Wir haben das bei der Photovoltaik sehr, sehr lang schon und mit damals auch sehr großzügiger Förderung. Aber gerade im Elektromobilitätsbereich war sehr früh klar von allen Protagonisten, dass es keine Förderung gibt. Wir haben eine Erleichterung gehabt, dass die Importsteuer nicht erhoben wurde. Da muss man sagen, das sind also 4% vom Einkaufswert des Fahrzeugs, also nicht vom Verkaufspreis, sondern vom Einkaufspreis des Importeurs. Das war nicht wirklich viel. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, wow, da kaufe ich jetzt ein Elektroauto. Mhm. Was sicher geholfen hat, ist dann die CO2-Vorgaben, die ja die Schweiz übernommen hat, teilweise sogar ein bisschen strenger übernommen hat wie die EU. Und die dann dazu geführt haben, dass unsere Importeure, wir haben ja keine Hersteller, dort schon Elektroautos gefördert haben, um dann an den Sanktionszahlungen vorbeizukommen. Das hat ein bisschen geholfen. Insgesamt aber gegenüber der Bevölkerung wurde auch etwas ausgeglichen. Also die Verbrenner wurden dann nicht so viel teurer und die Elektros nicht so viel günstiger, sondern es hat sich etwa die Waage gehalten dort. Aber es wurde schon mehr Marketing gemacht in Richtung Elektro. Und das ist auch so ein bisschen etwas, worauf wir ganz stolz sind, dass wir relativ gute Verkaufszahlen haben, also im Vergleich zur EU. Wir vergleichen uns ja auch immer gern mit Deutschland und Frankreich, unseren Nachbarländern, also den zwei ganz großen Nachbarländern, und haben dort lange Zeit bessere oder nahezu gleiche Verkaufszahlen gehabt, und zwar ohne Förderung. Und da sind wir schon immer ein bisschen stolz gewesen. Und da haben wir auch wir haben keine finanzielle Förderung, aber wir haben ein Förderprogramm damals gemacht, die Roadmap Elektromobilität. Soll ich da schon einsteigen?
Ja, gerne. Das ist ja vielleicht auch ein oder der große Unterschied jetzt zu den Nachbarn, dass es in der Schweiz eine richtige Roadmap gibt mit einem längerfristigen Plan.
Ja, und das war recht spannend. Dass ich erzähle da gerne ein bisschen kurz die Anekdote, wie das zustande kam. Also ich war damals im Bundesamt für Straßen, so quasi das Schweizer Kraftfahrtbundesamt tätig und für die Elektromobilität zuständig. Der erste Kongress, den wir gemacht haben, hatten wir nicht mal ein Elektroauto da. Da kam gerade der Tesla Roadster raus. Wir haben gehofft, wir kriegen vielleicht einen zum Anschauen, aber der kam dann nicht, weil es war mitten im Winter und wir hatten Schnee, 30 Zentimeter. Und dann wollten die nicht kommen mit dem Auto. Also unser erster Kongress fand statt ohne Elektroautos. Und dann hat sich das weiterentwickelt und das war damals mit Bundesrat Leuenberger, der das Ganze aufgegleist hat. Dann kam Bundesrätin Leuthard und hat dann gesagt, wir machen ein Roundtable Elektromobilität. Hat dann da verschiedene Verbände, auch Institutionen und auch Firmen eingeladen, an diesem Roundtable teilzunehmen und mal darüber zu diskutieren, wie können wir die Elektromobilität fördern. Und wir hatten damals schon relativ wenig Know-how. Ich saß dann mit meinem Amtsdirektor dort. Wir wurden gefragt, um was geht's denn genau? Wir wussten es auch nicht so exakt. Es gab einfach diesen Roundtable. Und am Ende von diesem Roundtable konnte jeder mal sagen, was er sich so vorstellt für die Zukunft. Und da kam unsere Bundesrätin und hat gesagt, ach ja, übrigens, wir machen eine Roadmap. Und ihr seid alle dabei. Und da gab es auch keine Widerrede. Das war dann so. Wir haben uns nur angeschaut, was ist eine Roadmap? Und dann hatten wir den Auftrag, eine Roadmap zu machen. Wir haben uns dann mal ein bisschen Support angeschnallt und mal gefragt, Roadmap, was heißt das eigentlich? Kann man das irgendwo googeln? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Und wir wussten überhaupt nicht, was sie genau wollte, hatten aber ein Jahr Zeit. Ziel war, freiwillige Maßnahmen zu lancieren. Dass also Firmen sich freiwillig verpflichten dazu, die Elektromobilität zu fördern. Und dann kam eins aufs andere. Wir hatten dort zuerst angenommen, ja, wenn wir 15 Firmen bekommen, die uns da unterstützen, vielleicht mit 20 Maßnahmen, das wäre super. Und dann kam aber ein richtiger Schwall. Also wir hatten am Schluss über 50 teilnehmende Firmen und über 70 Maßnahmen. Und wir wussten dann im Nachhinein, warum wurde uns auf einmal die Zeit deutlich verkürzt. Wir hatten also nicht bis Juli des Nachfolgejahres Zeit, sondern auf einmal nur noch bis Dezember. Und das hatte den Grund, weil unsere Bundesrätin dann zurückgetreten ist Ende Jahr und wollte aber noch selber die Roadmap lancieren. Das heißt, wir hatten auf einmal viel weniger Zeit, viel mehr Teilnehmer. Wir haben Tag und Nacht nur noch Roadmap gemacht. Und da waren große Firmen dabei, die Post, da war die Swisscom, also die quasi Schweizer Telekom dabei. Also da mussten wir wirklich mit Verwaltungsräten, mit CEOs verhandeln über Maßnahmen. Das war ein ganz neues Gebiet. Und aber ein riesiger Drive. Und das Ziel war 15% Neuzulassung mit Stecker. Da waren auch die Plug-in-Hybride dabei. Und wir hatten das Ziel, glaube ich, ein Jahr früher erreicht wie geplant.
Mhm. Kannst du mal Beispiele geben, was für Maßnahmen dann da beschlossen wurden infolge dieser Roadmap?
Das war ganz unterschiedlich. Von Umrüstung der eigenen Firmenflotte auf Elektrofahrzeuge über Programme, um den Mitarbeitenden den Zugang zu Elektrofahrzeugen zu erleichtern. Also auch nicht zwingend, dass sie die gratis bekamen oder als Dienstfahrzeuge, sondern dass sie einfach fahren konnten, weil das war sehr früh klar. Wenn wir die Leute überzeugen wollen, müssen sie fahren, also reinsitzen. Und das mal übers Wochenende, über eine Woche lang da drin testen. Und das ging in diese Richtung und dann ging es auch in die Richtung Ladeinfrastruktur. Also Infrastruktur aufbauen, aber auch Infrastruktur öffentlich zugänglich machen, die es schon event bei Firmen gab. Und wir hatten damals im Bundesamt für Straßen uns gesagt, wir möchten die Autobahn elektrifizieren. Also möchten dort auf dem Nationalstraßennetz möglichst eine gute Infrastruktur aufbauen. Waren dann aber recht schnell auch an Limiten gestoßen, weil die Raststätten, da wo bedient ist, die sind nicht nur im Kompetenzbereich des Bundes. Da konnten wir also gar nichts machen. Kam aber trotzdem, das Thema wurde trotzdem recht breit aufgegriffen. Und die Rastplätze, die unbedienten, dort wollten wir gerne, aber die rechtliche Lage hat widersprochen, man durfte gar nicht. Und dann hatten wir schon einen Bericht fertig geschrieben, in dem wir gesagt haben, wir würden ja gerne, wir können nicht. Und dann kam tatsächlich in der Differenzbereinigung, also ganz am Ende von einer Revision des Nationalstraßengesetzes, wurde eingebracht, dass der Bau von Elektroladestationen jetzt erlaubt sei. Und das ist recht unüblich. Also das wirklich so ganz am Schluss, das noch einzubauen, ohne Kontext, ohne irgendwas. Und dann saßen wir da. Wir durften jetzt. Und dann haben wir ein Projekt aufgegleist und das wird demnächst abgeschlossen sein. Und wir werden auf allen 100 Rastplätzen mindestens 4 Schnellladestationen mit 300 kW plus haben, die auch parallel 300 kW liefern. Wir haben dort eine Strominfrastruktur aufgebaut, also auf Mittelspannungsanschluss auf allen Rastplätzen. Da haben wir richtig viel Geld investiert und können da heute sogar Lastwagenladeplätze dann auch mal realisieren.
Das klingt so ein bisschen wie nach einer vielleicht etwas überraschenden, aber dann doch sehr effektiven Aktion, die man da gestartet hat. Wie war so der zeitliche Horizont? Du hattest vorhin gesagt, 15% Fahrzeuge mit Stecker war das Ziel. Wann wurde das erreicht?
Das war vor 3 Jahren. Mhm. War die ursprüngliche Roadmap eigentlich ausgelaufen. Und wir hatten dann ein Jahr vorher eben dieses Ziel schon erreicht. Und dann kam die damalige Nachfolgerin von Doris Leuthard, Simonetta Sommaruga, und hat dann ein Jahr vorher schon angekündigt, ja, wenn wir das Ziel erreicht haben, dann machen wir doch die nächste Phase und setzen uns ein bisschen ehrgeizigere Ziele. Und dann, damals haben wir dann auch gesagt, 50% Neuzulassung. Das müssten wir bis Ende 25 erreichen. Das wird noch ein bisschen eine Challenge. Wir sind so bei 35% aktuell, 30, 35. Wir haben also auch die Flaute letztes Jahr mitbekommen.
BEF und PHEV dann sozusagen zusammen, die 50%.
Ja, das ist auch so ein bisschen Kritik, wo wir an uns selber auch hatten. Wir kamen aus dem Plug-in-Hybrid fast nicht mehr raus, weil man halt mal so den Rahmen gesetzt hat und dann aber schon relativ bald klar wurde, die Plugins wollten wir gar nicht so wirklich dabei haben bei 50%. Aber das war so ein bisschen der Deal, der gut schweizerische Kompromiss, auch zu sagen, na gut, wir nehmen die dazu, aber dafür 50%, weil es halt so auch eine schöne Zahl ist.
Das ist die Roadmap Elektromobilität 2025, richtig?
Genau.
Und jetzt steht schon der Nachfolger in den Startlöchern?
Genau, neuer Bundesrat, neue Roadmap, kann man fast behaupten. Wir haben die Ziele zwar noch nicht erreicht, aber der aktuelle Bundesrat Albert Rösti hat da auch letztes Jahr schon beschlossen, dass wir eine Phase 3 machen bis 2030. Wir haben ein bisschen gelernt und haben gesagt, wir gehen jetzt ein bisschen weg von den absoluten Zielen und eher auf die Herausforderung ein. Haben dafür aber auch die Roadmap erweitert um Nutzfahrzeuge. Wir gehen jetzt also auch auf Lastwagen und auf Busse vom ÖV mit ein und wollen auch leichte Nutzfahrzeuge jetzt dort mit reinnehmen. Die Ladeinfrastruktur haben wir uns für die Roadmap 2025 ein Ziel gesetzt von 20.000 öffentlichen Ladepunkten. Da sind wir aktuell, glaube ich, bei 16.000, 17.000. Das sollten wir schaffen bis Ende Jahr. Und neu kommen jetzt also auch Lastwagen-Ladeparks auf den Nationalstraßen zum Beispiel dazu.
Ja, das klingt für mich wirklich wie ja ein sehr zielgerichtetes Vorgehen. Man setzt sich klare Ziele, einen klaren Zeitraum, sagt, das möchte ich bis zu diesem Jahr geschafft haben, ohne dann groß zu diskutieren. Und anscheinend auch wirklich mit einem gewissen Kompromisswillen oder einem Lösungsfindungswillen. Und ich glaube, das ist, was wir in Deutschland hier halt nicht haben. Man hat dann zwar auch immer mal wieder Ziele ausgegeben. Ich glaube, das waren mal 15 Millionen Stromer bis 2030. Aber so richtig diese Zwischenschritte waren dann nicht klar definiert. Und das hätte vielleicht da eher geholfen, wenn man kürzere Ziele sich gesteckt hätte und da dann natürlich auch irgendwie alle mehr zusammen an einem Strang ziehen, was eben ja in Deutschland oft nicht so richtig zu erkennen war. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut mit der Schweizer Politiklandschaft aus, aber es ist ja in meinem Begriff ja schon so, dass es, also die Bundesrätin, der Bundesrat ist vielleicht so grob das Äquivalent zum Bundeskanzler, würde ich so sehen, oder?
Genau, wir haben also wir haben zwar formell einen Bundeskanzler, aber der hat eher repräsentative Aufgaben, wie Deutschland Bundespräsident. Mhm. Und sonst haben wir ein Gremium von Bundesräten, die quasi in Union gemeinsam die Rolle des Bundeskanzlers übernehmen.
Mhm. Ja, aber im Prinzip haben wir auch verschiedene Regionen mit verschiedenen, du hast am Anfang erwähnt, städtische, ländliche Gebiete. Also so ganz homogen ist die Schweiz am Ende ja auch nicht. Und trotzdem scheint es mir da, dass man dann doch eher zusammen dasselbe Ziel verfolgt. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, letztes Jahr lag der reine BEF-Anteil bei 19%. Das ist immer noch mehr als Deutschland oder Österreich hatte. Und das aber eben komplett ohne Förderung. Also es ist schon trotzdem ein ganz guter Wert, würde ich sagen. Auch wenn er sicherlich auch noch viel Luft nach oben hat.
Wir haben, ich glaube, ein Erfolgsfaktor dieser Roadmap war, dass von Anfang an ganz klar gemacht wurde, wir erwarten oder wir wünschen uns Freiwilligkeit. Wir setzen uns ein gemeinsames Ziel und es gibt keine staatlichen Mittel. Und das war von vornherein klar. Und dann hatten wir auch gar nicht diese Patt-Situation, die man auch in der Schweiz kennt, dass man erstmal wartet, gibt es denn Geld dafür? Weil das klar war, es gibt nichts, also das Einzige, was es gab, war ein Mittagessen und ein Apéro bei den Meetings, die wir dann hatten, wurde auch relativ schnell klar, ja gut, dann müssen wir halt selber in die Hosen und starten. Wir hatten sicher den Vorteil, dass das Thema Elektromobilität natürlich von fast allen Parteien unterstützt wurde. Einerseits aus ökologischen Gründen und andererseits aber auch, um den Absatz von Fahrzeugen auch zu fördern. Also da hat man quasi zumindest im Hintergrund an einem Strang gezogen, auch wenn man sich im Vordergrund nicht immer über die Gründe einig war. Das hat sicher geholfen, auch bei so Entscheidungen, Ladeinfrastruktur einfach mal aufzubauen, dass einfach der Widerstand nicht da war, sondern dass alle einverstanden waren damit.
Ja. Das klingt ja geradezu märchenhaft harmonisch. Du hattest aber gesagt, das Thema Freiheit und kein Zwang ist ganz wichtig. Wie steht die Schweiz denn so dann zu dem Thema Verbrenner aus? Ihr müsstet ja nicht unbedingt der EU da folgen und einen Verbrenner aus zu einem bestimmten Jahr ausrufen. Wie ist das in der Schweiz?
Wir haben uns ja relativ ambitionierte Klimaziele gesetzt. Und da kommt auch wieder die Besonderheit der Schweiz mit der direkten Demokratie durch. Also das war eine Volksinitiative, die angenommen wurde. Und das gibt also einen Verfassungsauftrag, direkt das auch umzusetzen. Und da ist es ganz schön, die Schweizer stehen dann normalerweise auch zu ihrem Wort. Also das wird auch nicht dann einfach schnell mal wieder revidiert durch eine neue Volksinitiative, wenn man dann doch nicht so der Meinung war, sondern das gibt dann so auch einen Konsens, auch wenn ich nicht dafür war. Wenn die Mehrheit das gemacht hat, dann gehen wir mal in die Richtung. Und weil wir eben diese Klimaziele uns gesetzt haben, folgen wir dem auch und haben dann natürlich auch gesagt, wir übernehmen die CO2-Zielwerte von Europa. Machen sie zum Teil auch ein bisschen strenger. Das sind Details, das würde jetzt zu weit gehen. Aber da hat man sich committed. Und wir haben durchaus auch einige Leute, die sagen, ich möchte die Verbrenner nicht hergeben. Ja. Oder also ein V8 ist ein V8 und Hubraum kann nur ersetzt werden durch mehr Hubraum. Die gibt es auch. Und wir haben aber so ein bisschen das Understanding, glaube ich, auch, dass man sagt, das ist total okay. Das dürft ihr ja auch noch weiterhin haben. Und macht das doch, aber nehmt das nicht als eure Daily Ride, sondern nehmt das als Liebhaberfahrzeug und fahrt damit mal am Wochenende auf den Pass hoch. Warum nicht? Und ich glaube, da ist der Zugang ein bisschen unverkrampfter. Und da spielt, glaube ich, auch rein, dass wir dann halt auch sagen, also Tesla hat ja auch einen sehr guten Absatz in der Schweiz zum Beispiel, dass halt die Schweiz auch gerne luxuriöse Fahrzeuge fahren. Und die Innovationen kommen ja meistens über das Luxussegment. Und dann wurde das auch sehr offen angenommen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, im Prinzip, wenn man jetzt sagt, man hat sehr strenge Klimaziele, man schaut, dass alle Sektoren die einhalten, dann ergibt sich so ein Verbrenner aus, vielleicht indirekt, zumindest es geht ja meist auch um Neuzulassungen, beziehungsweise eben dann auch, wenn ich mir überlege, ja, vielleicht spielen dann E-Fuels eine Rolle und dann sagt man halt, na, du kannst deinen V8 kaufen, du musst halt deinen E-Fuels tanken, weil wir müssen CO2-neutral sein und die kosten dann eben ihre, keine Ahnung, 5 Franken oder was auch immer da realistische Preise sind. Aber mach doch, was du möchtest. Nur damit musst du halt leben, mit den Rahmenbedingungen. Mhm. Und führt ja am Ende vielleicht zum selben Ergebnis. Wie auch immer das dann in Zukunft genau ausgestaltet wird, das steht vielleicht sogar heute noch gar nicht so fest, oder?
Richtig. Also das ist halt, wenn jemand seinen Porsche weiterhin fahren möchte, wenn jemand seinen V8 weiterhin fahren möchte, dann geht das. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ob er dann mit E-Fuels fährt oder ob er dann Sanktionen zahlt dafür, das ist nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist auch akzeptiert, dass man dann, das ist so ein bisschen wie Oldtimer, wir haben auch so ein bisschen eine Oldtimer-Szene, wo man sagt, ja, ich fahre damit und das ist mein Hobby und wenn das mehr kostet, dann ist das auch okay. Und ich glaube, da ist der es ist etwas unverkrampfter. Wir haben diese Diskussion Verbrenner aus so nicht. Und ich glaube, ein Faktor ist auch, dass halt die Importeure da irgendwo sagen, ja gut, wir importieren halt auch das, was nachgefragt wird oder was, wir bieten das mal an. Und wir haben eben diese Markentreue nicht. Oder wenn halt dann mehr chinesische Hersteller kommen, dann importieren wir die halt.
Aber die Importeure haben CO2-Vorgaben, habe ich das richtig verstanden?
Genau, das System ist ähnlich wie in Deutschland oder in der EU, nur eben nicht auf Herstellerbasis, sondern auf Importeurbasis. Und wir können natürlich nicht innerhalb der ganzen EU ausgleichen, sondern nur innerhalb der Schweiz. Aber es gibt dann Importeursgemeinschaften. Also Tesla hatte teilweise in den Halbjahreszahlen exorbitant hohe CO2-Strafzahlungen.
Ah ja.
Weil die halt Importeursgemeinschaften gegründet haben und ihre CO2-Guthaben verkauft haben. Und dann kam halt die Schiffslieferung noch nicht an und dann hatten sie da quasi hohe Sanktionszahlungen, theoretisch, auf dem Papier.
Genau, vielleicht nur einen Punkt auch zur Ergänzung hier zu dem Verbrenner aus. Also in Deutschland geht es ja oder in der EU noch darum, darf ab 2035 Fahrzeuge zugelassen werden, die mit fossilem Kraftstoff betankt werden und E-Fuels ist da ja noch in Diskussion. Aber was natürlich auch immer gilt, ist ja der Bestandsschutz. Also wenn ich mir ein Fahrzeug, mein V8 dann noch im Jahr 2035 zulasse, dann kann ich den so lange fahren, wie ich lustig bin. Gilt natürlich auch für Oldtimer. Da gibt es bislang noch keine Bestrebungen, die irgendwo auszusperren oder zu verbieten. Nur vielleicht ist dieses Schlagwort Verbrennerverbot, das ist vielleicht auch ein bisschen radikal und schürt da vielleicht auch mal diese Ängste. Und viele Leute verbinden vielleicht damit, oh, ab morgen darf ich mein Auto nicht mehr starten, was ja nicht der Fall ist. Also der Bestandsschutz, der gilt ja in jedem Fall. Vielleicht so, jetzt kommen wir langsam zum Ende, aber so, wie ist denn allgemein der Blick in der Schweiz auf die heutigen Elektroautos? Also wenn man sich heute ein E-Auto kauft, was sind da so die Knackpunkte, mit denen man zu tun hat? Geht's da, ist die Reichweite ein Problem, die Ladeinfrastruktur, sind es die Ladepreise oder ist das alles gelöst und man ist im Elektroautoparadies? Wie ist da so deine Sicht?
Also eine große Herausforderung ist die Ladeinfrastruktur zu Hause. Wir haben recht viele Mieter, die auch wie in anderen Ländern einfach das Problem haben, wenn der Vermieter nicht mitspielt, dann wird es schwierig. Das Recht auf Laden hat bei uns eben auch ein bisschen einen schwierigen Stand, weil es wäre dann eben auch wieder so eine Vorgabe. Man setzt mehr auf Freiwilligkeit. Es kommt aber auch langsam immer mehr, dass die größeren Verwaltungen haben das fast schon standardmäßig. Ich kenne auch sehr viele, die elektrisch fahren und keine Ladeinfrastruktur zu Hause haben. Für die geht es auch wunderbar. Das Problem haben meistens die noch nicht elektrisch fahren. Reichweitentechnisch, wir sind ein kleines Land. Ich glaube, wir kommen locker einmal quer durch die Schweiz, auch mit den heute verfügbaren oder schon älteren Elektroautos. Ich habe zwei mit 300 und 400 Kilometer Reichweite, ich komme überall hin. Und wir haben dann natürlich auch das Glück, dass wir auf den Nationalstraßen, wenn alles ausgebaut ist, dann haben wir, glaube ich, rechnerisch alle 10 bis 15 Kilometer auf dem Nationalstraßennetz eine Schnellladestation. Mhm. Also da sind wir recht gut dabei. Das funktioniert gut. Es hat viele weitere AC-Ladestationen, öffentliche, sehr viel an den Einkaufszentren und so, wo aber vielleicht es auch eine Flurbereinigung dann geben wird. Also so viele braucht das dann wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr. Von dem her, die Schweiz ist eigentlich ein gutes Land dafür, für Elektromobilität. Wenn man dann auch mal ein bisschen die Coolness bekommen hat, wenn ich den Pass hochfahre, dann nimmt der Akku ab. Wenn ich runterfahre, dann füllt er sich wieder. Mhm. Wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann wird man da auch gelassener.
Ja. Wie sind denn so die Ladepreise in der Schweiz? Würdest du die als fair oder günstig sogar bezeichnen oder sind die schon auch überwiegend sehr teuer, so wie es vielleicht auch in Deutschland oder Österreich ist?
Ich glaube, da sind wir relativ ähnlich unterwegs. Das hängt natürlich auch sehr stark ab mit Verträgen oder mit proprietären Systemen. Fahre ich natürlich günstiger, aber wir zahlen schon auch teilweise über 80 Rappen pro Kilowattstunde. Und es gibt einfach leider noch sehr viele AC-Ladestationen auch, die recht teuer sind, wo wir also auch 60, 70, 80 Rappen pro Kilowattstunde zahlen. Obendrauf dann noch eine Minutengebühr kommt, ab 2 Stunden. Und das ist dann ein großes Ärgernis, wo mir auch selber schon passiert ist, dass ich dann an einem AC-Lader stand, der war gemanagt, mein Auto hat 3,7 Kilowatt geladen und nach 4 Stunden habe ich da noch Minutentarif drauf gezahlt. Das war eine sehr teure Ladung und mein Auto war nicht voll am Ende. Hm. Also da habe ich über 120 Franken gezahlt für eine halbvolle Batterie. Das passiert. Da gibt es Bestrebungen, auch natürlich Kreditkartenzahlungen an den Ladestationen vorzusehen. Und wir haben in der Schweiz ein ganz cooles System, das heißt Twint, wo man mit dem Handy zahlen kann. Das hat hier wirklich im Sturm die Schweiz erobert und alle zahlen mit Twint und tun sich gegenseitig Geld überweisen. Und da gibt es jetzt die ersten Ladestationen, wo ich wirklich mein Handy nur an den QR-Code halte und dann startet das Ganze. Mhm. Also ohne Eingabe von Kreditkarte und Ähnliches. Das wirklich wird deutlich praktikabler und da sind wir auf einem guten Weg. Aber preislich müssen wir auch noch dahinter.
Also Convenience ist da, aber kostenmäßig ist kann man auch da immer noch in die Falle tappen, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder nicht aufpasst?
Ja, ich bin jetzt gerade an einem Lader gestanden, vor am Montag war das, wo ich dann wirklich das Auto umparken musste, weil ich habe den nicht zum Laufen bekommen. Und es war ein großer Hersteller, großer Anbieter, ein internationaler. Ich sage jetzt nicht wer. Aber okay. Auch das haben wir noch. Also wir sind auf gutem Weg, aber noch nicht überall da, wo wir hin müssten.
Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht jetzt mit der nächsten Roadmap, ob die Ziele erfüllt werden, beziehungsweise mal gucken, wo es jetzt Ende des Jahres dann auch aussieht, 2025, ob die 50% zumindest in Sichtweite sind. Sicherlich ein anspruchsvolles Ziel, aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sich anspruchsvolle Ziele setzt und dann muss man halt manchmal der Realität ins Auge blicken, ein bisschen nachkorrigieren und dann neue Ziele definieren, aber besser so, als wenn man das gar nicht macht. Volker, du bist ja kein unerfahrener Podcaster. Du hast selber auch einen Podcast am Start. Magst du dazu noch was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen?
Sehr gerne. Danke vielmals für die Möglichkeit. Ich habe mit meinem Co-Host, dem Julian, zusammen einen Podcast. Wir nennen uns Die Mobilisten. Also Die Mobilisten mit einem großen E. Kann man aber auch kleinschreiben. Man findet uns dann da ganz gut drüber. Wir haben auch Elektromobilität als Hauptthema, schauen aber immer mal wieder auch über den Zaun Richtung Mikromobilität, Richtung Software, wo geht die Entwicklung hin. Es ist kein Wissenschaftspodcast, wir unterhalten uns einfach gerne darüber, haben auch regelmäßig Gäste und haben da einfach eine gute Zeit, uns da und zu unterhalten. Und ja klar, würde uns unheimlich freuen, wenn ihr da mal reinhört und uns Feedback gibt, ob er das gerne hört. Wir reden übrigens Hochdeutsch in dem Podcast, also keine Angst, man versteht uns.
Genau, das kann ich bestätigen. Ich war jetzt nämlich auch erst kürzlich bei euch zu Gast und ja, durfte mich mit euch auch über die Elektromobilität oder den Blick darauf unterhalten, wie es in Deutschland so läuft. Von der Schweiz mal den Blick nach Deutschland gewagt. Also ja, wir werden das alles natürlich verlinken. Ihr findet es in den Shownotes, aber ihr findet den Podcast Die E-Mobilisten auch eben auf allen typischen gängigen Streaming-Plattformen. Ja, dann Volker, vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast warst und uns einmal Auskunft gegeben hast, wie man die Elektromobilität in der Schweiz voranbringt, wie es da läuft. Und ja, sind einige Punkte dabei gewesen, wo Deutschland oder auch Österreich sicherlich was von lernen kann und als Best Practice das vielleicht auch übernehmen könnte, so eine klare Roadmap vorzugeben zum Beispiel, wäre vielleicht eine Idee mit allen Beteiligten. Und schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Und es wird sicherlich auch mal spannend, in einem Jahr drauf zu gucken, wie sich das Thema weiterentwickelt hat. Dann auch wieder vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr den Podcast eingeschaltet habt. Bewertet uns gerne, hinterlasst uns gerne ein Like, schickt uns gerne euer Feedback, eure Kommentare. Das hilft auch uns, hier weiterzuentwickeln. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.